Also das Thema des heutigen Tages ist Abraham, ein von Gott Gesegneter. Die Gestalt Abrahams ist uns ja allen gut vertraut. Es gibt wohl zumindest im christlichen Umfeld niemand, der nicht etwas mit Abraham verbindet. Ich kenne Abraham seit Kindertagen. In der Schule hatten wir noch biblische Geschichte und da kam Abraham natürlich als Vater des Glaubens das erste Mal vor. Und als Kind nahm ich diese Geschichte sehr selbstverständlich. Dass er in ein anderes Land zog, weil Gott ihm das sagte. Dass er sehr weit wegzog, wie weit war mir gar nicht klar. Dass er mit fast 100 Jahren noch einen Sohn bekam und Gott dann auch noch verlangte, dass er ihn opfern sollte. Mir war das nie fragwürdig. Diese Geschichte aus der Bibel nicht und all die vielen anderen auch nicht. Vielleicht hatte ich ja als Kind einen Zugang, der mir wohl irgendwann abhanden gekommen ist und den ich mir deshalb im Laufe von Jahren wieder ganz neu und anders schaffen musste, erarbeiten sozusagen. Kinder arbeiten nicht an solchen Dingen. Sie nehmen sie, wie sie gesagt werden, ohne großes Nachdenken, Reflektieren, Hinterfragen, kritisches Betrachten. Das bringen wir Ihnen heute bei. Für Kinder ist ein Wort ein Wort. Und sie erwarten ganz selbstverständlich, dass das Gesagte auch stimmt. Für mich als Kind war das stimmig. Da ist Gott, er ruft einen Menschen, er gibt ihm einen konkreten Auftrag, der Mensch hört auf Gott, er gehorcht ihm und tut, was er sagt. Er tut es scheinbar ohne nachzudenken, ohne zu zögern, auch völlig unverständliche Dinge. Aber er tut es und erlebt, dieser Gott ist mit ihm, er hält, er führt aus, was er verheißen, hält, was er verspricht und erfüllt seine Verheißungen. Ganz einfach, ganz klar. So ist Gott. So war Gott für mich als Kind. Und ich lerne heute neu, dass Gott wirklich so ist. Einfach, klar, konkret und er steht zu seinen Verheißungen. Er ist treu und wahrhaftig. An diesem Kinderglauben habe ich nie gerüttelt. Aber die Unbefangenheit, die ging mir verloren. Und dass Gott mit mir sprach oder mir einen Weg weisen würde und er gar eine Verheißung für mich haben könnte, um mich dann am Ende auch noch zu segnen, also das rückte doch sehr in den Bereich des Unwahrscheinlichen. Meine Erfahrung war wohl eher die, mit mir funktioniert das so nicht. Und ich denke, damit bin ich nicht allein mit dieser Meinung. An dieser Stelle sind wir ja auch immer sehr bescheiden. Vielleicht, so dachte ich, bei so bedeutenden Menschen wie Abraham, die Gott ganz besonders ausgewählt hat, oder bei den Heiligen oder anderen Menschen, die Gott ganz besonders nahe sind, so berufsmäßige Christen wie Priester oder Ordensleute, aber so jemand wie ich, nein, dieser Glaube, der war nicht da. Die Fakten sprachen in meinem Leben offensichtlich dagegen. Ich war jemand, der sich immer sehr anstrengen musste, der sich alles erarbeiten musste, der auch alles alleine tun musste und der sich nicht sicher war, ob und auf wen man sich verlassen könnte und deshalb vorsichtshalber alles selber machte, soweit das in meinen Kräften stand. Natürlich lebte ich nicht ohne Gott, natürlich nicht ohne Gebet, natürlich lebte ich in und mit der Kirche, glaubte auch ihrer Lehre, aber auf mein praktisches Leben hatte dies keinen wirklichen direkten Einfluss. Und ich weiß nicht einmal, ob ich es wirklich erwartete. So lebte ich etwas mehr als die ersten 30 Jahre meines Lebens, gründete in dieser Zeit eine Familie und erfuhr bald, dass ich mit meinem Prinzip, ich schaffe alles, was notwendig und wichtig ist, wenn ich es nur will und mich entsprechend anstrenge, dass ich damit scheiterte. Anfang der 80er Jahre kam ich in Kontakt mit der charismatischen Erneuerung und ahnte allmählich, dass es vielleicht auch noch anders gehen könnte. Es war ein mühsamer und auch schmerzhafter Prozess, dem ich mich in einem Einführungsseminar sehr plötzlich gegenüber sah. Und ich wollte auch nicht springen. Ich konnte nicht glauben, dass Gott mich wirklich meinte, dass er so gut sein sollte, dass er die Wende meines Lebens sein könnte. Schließlich sprang ich doch. Ich gab Gott ganz neu mein Leben, sagte ihm, dass ich mich fortan führen und leiten lassen wollte, und Gott antwortete postwendend, buchstäblich auf der Stelle. Er beschenkte mich vor 100 Leuten, vor denen ich öffentlich diesen Schritt getan hatte, mit einer Verheißung. Mit der Segensverheißung Abrahams. In etwas abgewandelter, auf mich abgestimmter Form. Ich hörte es und war ergriffen. Und ich freute mich über die Zusage und dachte, dann kann es ja jetzt nur noch aufwärts gehen. Und das tat es zuerst auch. Und ich war sicher, seine Stimme gehört zu haben. Daran habe ich auch in den folgenden Jahren nie gezweifelt. Ich erzähle dies deshalb so ausführlich nicht, um euch an meinen höchst privaten Erlebnissen teilhaben zu lassen oder weil ich meinen persönlichen Weg so besonders finde. Nein, in der Vorbereitung auf dieses Thema ist mir an diesem meinem Weg vieles klar geworden, was wir auf dem Weg von Abraham auch sehen oder eben nicht sehen. Auf jeden Fall gibt es Berührungspunkte. Dass mir Abraham so konkret begegnete, ist jetzt genau 26 Jahre her. Und das Thema hat mich seither nicht mehr losgelassen. Und als ich bei der Planung unseres Jahresprogramms herauskristallisierte, dass ich diesen Einkehrtag halten sollte, stand für mich sofort fest, wenn, dann kann ich nur und muss über Abraham sprechen. Abraham, den von Gott Gesegneten. Dieser Abraham, der wie auf diesem Bild schon seit 3 Jahren über meinem Bett hängt, und an den man sich dann schließlich gewöhnt und auch meist nicht mehr sieht. Und den ich heute hierher mitgebracht habe, damit wir immer wieder mit ihm zusammen nach oben schauen. Auf seine Verheißung. So lange, bis sie in unser Herz gefallen ist und sie sich dort einnisten kann, damit sie auch Wirklichkeit werden kann. So habe ich nun ein Jahr intensiv darüber nachgedacht und darüber mit Gott gesprochen, die Kapitel in der Genesis wieder und wieder gelesen, Stichworte zu Abraham im Kopf gesammelt, im Herzen bewegt, ohne jedes Konzept, immer wieder horchend und den roten Faden suchend. Ich habe vieles gelernt und viel erlebt. Und ich beginne, die Abraham-Geschichte als meine Lebensgeschichte zu begreifen und zu leben. Woran ich euch heute hier teilhaben lasse, sind meine Erfahrungen mit diesem Abraham, seinem Weg mit Gott und meinem Weg mit Gott. Ich habe nicht in schlauen Büchern geblättert, obwohl ich manche Hinweise und Anregungen meist zufällig gefunden habe. Meist habe ich sie gar nicht aufgeschrieben und wenn, ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt gefunden habe. Die Struktur dieser Vorträge ist durch den Lebensweg Abrahams vorgegeben. Auf diesem Weg möchte ich euch mitnehmen. In der Hoffnung, ihr könnt euch darauf einlassen und mitgehen. Auf den Fußspuren Abrahams, in den Fußspuren Gottes und damit auch in den Fußspuren Jesu. Am Anfang der Geschichte Gottes mit Abraham in Genesis Kapitel 12 steht ein Auftrag. Besser gesagt, fast ein Befehl, der aber, und das ist typisch für Gott, nicht verschlüsselt ist, nicht angedeutet wird, nicht zu erahnen ist. Es ist ein Auftrag mit konkreten Einzelheiten, einem Weg und einem Ziel. Und dieses Ziel wird konkretisiert durch eine Segensverheißung. Und diese geht über die bisherigen Verheißungen Gottes weit hinaus. Gott hat auch schon vorher verheißen zu segnen, nicht nur im Paradies, sondern auch nach dem Sündenfall und der Sintflut, als er Noah zuspricht, dass er ihn segnen und mehren werde, im 9. Kapitel in der Genesis. Da wiederholt er mit den gleichen Worten wie im Schöpfungsbericht seine Verheißung und seinen Auftrag, damit das Leben wieder in Gang kommen kann. Aber Gott hat einen größeren Plan. Er will nicht nur die Welt nach der Sintflut wiederherstellen, er will zu seinem ursprünglichen Schöpfungsplan zurück. Er will, dass der Mensch als sein Abbild wieder auf dieser Welt die Herrschaft erlangt, die durch den Sündenfall an den Teufel übergegangen ist. Und dafür braucht Gott Menschen. Obwohl er Gott ist und allmächtig, kann er doch ohne den Menschen diese Herrschaft nicht zurückgewinnen. Denn er hat sie ihm im Paradies einmal gegeben und er kann sie auch nicht zurücknehmen. Denn Gottes Wort ist ewig, es ist wahr und beständig und es ist treu. Wenn das so nicht wäre, wäre es nicht Gottes Wort. Es würde in die Beliebigkeit des menschlichen Willens geraten, mit höchst unsicherem Ausgang. Und der Sündenfall zeigt, wie leicht der Mensch geneigt ist, dem leisesten Zweifel, sollte Gott gesagt haben, diesem Zweifel nachzugeben, bereit ist, mit den bekannten katastrophalen Folgen. Gott braucht also Menschen, die seinen Willen tun, die seine Stimme hören und ihm folgen, ihm gehorsam sind. Einen solchen Menschen scheint er in Abraham gefunden zu haben. Schon sein Vater hatte die Ursprungsstadt Ur verlassen und war mit seinem Sohn Abram, seiner Schwiegertochter Sarai und dem Enkel Lot in Richtung Kanaan ausgewandert und in Haran geblieben, wo er auch starb. Und hier nun geht der Ruf Gottes an Abram. In Genesis 12, Vers 1 bis 3 heißt es: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Dieser Auftrag Gottes hat drei Teile. Zuerst heißt es: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Auf Deutsch heißt das: Verlasse alles, was du kennst. Jeden Menschen, der dir nahesteht, alles, was dir vertraut ist, deine Sprache, deine gewohnte Umgebung, dein Einkommen und Auskommen, und zieh weg. In ein anderes Land, andere Sprache, andere Gewohnheiten, anderes Klima, fremde Menschen. Und dieses Land werde ich dir zeigen. Wenn wir einen Moment anhalten und uns in diese Situation hineinversetzen, das ist keine Kleinigkeit. Hier wird ja nicht von einer Fahrt ins Blaue oder einem Sonntagsausflug gesprochen. Und das in einer Zeit, die ca. 4000 Jahre zurückliegt. Abrahams Familie stammte aus Ur. Das liegt im Süden des Irak. Es ist nicht mehr so ganz so weit bis zum Roten Meer. Abraham lebt jetzt in Haran, das ist in der Türkei. Er hat schon Erfahrung im Auswandern durch seinen Vater. Er weiß, was das bedeutet, in jeder Beziehung. Jetzt also wieder, dazu ohne Verwandte und in ein unbekanntes Land. Aber Gott zeigt sich als guter Versorger. Er schickt ihn nicht in ein ungewisses Schicksal. Er erweitert seinen Auftrag um eine Verheißung. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Das ist nun mindestens so außerordentlich wie der erste Auftrag. Er will ihn zu einem großen Volk machen, das heißt, er wird viele Nachkommen haben und seinen Namen groß machen. Das bedeutet, man wird über ihn sprechen, von ihm reden, wenn es ihn schon lange nicht mehr gibt. Er soll ein Segen sein. Er, Abraham. Und Abraham weiß, was dieses Wort bedeutet. In einem Kommentar zur Einheitsübersetzung heißt es: Das bedeutet, jemanden etwas Gutes wünschen, ihm Wohlwollen bezeugen. Die hebräische Bedeutung von Segnung meint aber, mit heilvoller Kraft ausstatten, heilvolle Kraft zuwünschen. Das bedeutet, Gott rüstet ihn aus für diesen Auftrag, er rüstet ihn mächtig aus. Und es braucht ja große Kraft, ein großes Volk zu werden, das dann zum Segen werden soll. Zumal, wenn man verheiratet ist mit einer Frau, die unfruchtbar ist und man ist schon 75 Jahre alt. Und diesen Segenszuspruch konkretisiert Gott. Ich will dich segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Er verheißt ihm seinen Schutz. Er verspricht ihm seinen Beistand. Er solidarisiert sich mit ihm und er erweitert die Verheißung: Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Das heißt, alle, die von ihm abstammen und im weitesten Sinn zu seinem Haus gehören, die sollen durch ihn gesegnet sein. Das ist eine außerordentliche Zusage und geht auch mit Sicherheit über das Fassungsvermögen Abrahams hinaus. Aber Abraham tut, was Gott sagt. Er lässt sich auf diesen Gott ein. Das ist mehr als mutig, das ist kühn. Gerade für uns heutige Menschen, die ja sehr auf ihre Sicherheit bedacht sind, die nicht gerne ein Risiko, schon gar nicht so ein unkalkulierbares Risiko eingehen. Er zieht fort. Ich fand so erstaunlich, dass dieser Abraham Gottes Stimme als diese wahrnahm, dass er ihn erkannte, dass er sich sicher war und deshalb gehorchte. Dass er in der Vielzahl der Götter, die rund um ihn in allen damaligen Kulturen vertreten waren, auch in dem Land, das er mit seinem Vater verlassen hatte, dass er diesen Gott hört, ihn als Autorität anerkennt und tut, was er sagt. Da war keine Bibel, kein Wort Gottes, wo man mal nachschlagen konnte, ob das vielleicht so sein könnte. Da war auch kein geistlicher Begleiter, kein Seelsorger, der sich mit solchen Dingen auskannte und damit vertraut war. Da gab es kein Gebetsteam, das man bitten könnte zu beten, dass Gott den richtigen Weg weist und ob man überhaupt gehen sollte. Da konnte er wohl auch niemanden um Rat fragen, denn er sollte ja alles hinter sich lassen. Und was man hinter sich lassen muss, fragt man wohl besser nicht um Rat. Die Stimme Gottes ist für ihn real. Sie ist authentisch und überzeugend. Er geht. Man darf wohl annehmen, dass er diesen Gott schon kannte, dass er schon Erfahrung mit ihm hatte, dass er Unterscheidungskriterien hatte. Mit Sicherheit hatte er in seinem Vater schon ein Glaubensvorbild, denn dieser war ja aus Ur aufgebrochen. In Genesis 15,7 heißt es, er, Gott, sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Gott hat also seinen Ruf an Abraham durch seinen Vater vorbereitet. Und der ist ihm auch gefolgt, kannte also auch die Stimme Gottes. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also führt Abraham den Auftrag genau aus, fast genau. Er zieht fort, so wie der Herr ihm gesagt hat, aus seinem Land, aus seinem Vaterhaus, aber er nimmt nicht nur seine Frau und seine Habe, also seine Ausrüstung, das Vieh und das Gesinde mit, sondern auch seinen Neffen Lot, also einen Verwandten. Das wird ihm noch Probleme bereiten. Was mag ihn bewogen haben, hier Gott nicht zu folgen? Lot hatte keinen Vater mehr und Abraham hatte keinen Erben. Er hatte überhaupt kein Kind, weil seine Frau unfruchtbar war. Und zur damaligen Zeit sind Söhne die Alters-, die Lebensversicherung und für die Frau sind Kinder die Existenzberechtigung schlechthin. Da scheint es doch vernünftig, den Lot mitzunehmen. Da der doch keinen Vater mehr hat, man kann ihn nach gängigem Recht eventuell adoptieren, das ist doch klug. So sind wir. Wir denken, wie Gott es gemeint haben könnte und machen es dann so, wie wir denken, statt es so zu tun, wie er es gesagt hat. Wir beten und hören nur unsere eigenen Gedanken, weil wir gar nicht erwarten, dass das von Gott Verlangte unabhängig von unserer Vorstellungskraft möglich werden könnte. Wenn wir denn glauben, dass er für uns einen Auftrag hat, dann verweigern wir ihm doch oft einen bestimmten Schritt, oft sogar den entscheidenden Schritt. Und das hat immer Konsequenzen, die meist mit Komplikationen, Konflikten und Umwegen einhergehen. Aber Gott ficht das nicht an. Er kennt uns und ehe wir unseren Fehler ausgeführt haben, schnürt er schon wieder sein nächstes Rettungspaket. Denn es ist sein erklärter Wille, den Menschen zum Heil und in den Segen zu führen. Abraham verlässt also Haran und zieht Richtung Süden bis ins Land Kanaan. Das mögen so circa 800 Kilometer sein, vielleicht ein bisschen mehr. Und dieses Land wird von den Kanaanitern bewohnt. Und der Herr spricht erneut zu ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Und er baut dem Herrn dort einen Altar. Er ehrt Gott, er anerkennt ihn. Er gibt ihm auf diesem ihm angezeigten Land sofort einen Platz der Anbetung. Er unterstellt sich ihm und zeigt ihm seine Loyalität. Dann zieht er weiter, baut ihm noch einen Altar, bekräftigt den Gebietsanspruch Gottes und seinen eigenen, untermauert sozusagen die Verheißung Gottes und zieht weiter nach Süden. Und die Zeit geht ins Land. Zwar hat der Herr zu ihm gesprochen und ihm das verheißene Land gezeigt, aber dieses Land gehört anderen Menschen und von Nachkommen keine Spur. Dies ist ein Glaubensweg von unermesslichem Ausmaß und es gibt wenig konkrete Ermunterung auf dem Weg. Es gibt nur die sehr einfache, klare Anweisung, der er gehorsam folgt. Was ist mit uns, wenn wir den Ruf Gottes vernehmen? Folgen wir so einfach in dieser Radikalität? Haben wir nicht viele Gründe, warum das für uns so nicht geht? Sind wir nicht versucht zu sagen, ja, Abraham, aber ich? Gibt es nicht gute Gründe zu sagen, ja, so wörtlich kann und darf man das alles nicht nehmen? Meine Umstände sind ja andere. Das kann man ja nicht vergleichen. Wir leben ja nicht mehr im Alten Testament. Und hat es diesen Abraham überhaupt je gegeben? Ich halte mich an das Neue Testament, an Jesus Christus. Nun, da kommt man vom Regen in die Traufe. Jesus beruft seine Jünger mit den schlichten Worten, komm, folge mir nach. Es sind keine weiteren erklärenden Worte überliefert. Nun kann man davon ausgehen, dass die Heilige Schrift natürlich nur das Wesentliche überliefert. Also, es gibt keine weiteren Kommentare. Ein Ruf, ein Auftrag, die Stimme Gottes. Nein, man muss dem Ruf nicht folgen, denn Gott zwingt uns nicht. Er hat uns den freien Willen geschenkt. Wir müssen ihm nicht folgen. Es bleibt unsere Entscheidung. Wir müssen es auch nicht so radikal tun wie Abraham. Und der hat sich ja auch eine kleine Hintertür aufgelassen. Aber wenn wir es denn täten, wir könnten uns manchen Umweg ersparen. Ich habe das damals natürlich auch nicht so einfach getan. Ich habe es gar nicht verstanden, nicht gewusst und geahnt, dass das Wort Gottes wirklich das meint, was es sagt, dass es ausführt, wozu es ausgesandt ist. Ich war auch nicht gehorsam. Das dachte ich zwar von mir, aber heute muss ich das wohl anders bewerten. Ich hörte Gottes Heilsplan, aber er sollte auch in meinen Heilsplan passen. Hier verbirgt sich ein ganz klassischer Konflikt. Das menschliche Denken, das menschliche Handeln, das menschliche Sprechen im Gegensatz zum göttlichen Sprechen und Handeln. In Matthäus 16, 23 sagt Jesus zu Petrus, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das ist die Stelle, wo Jesus den Jüngern erklärt, dass er leiden muss und sterben wird und Petrus sich darauf entrüstet und diese scharfe Antwort bekommt. Jesus sagt hier sehr klar und sehr drastisch, wer nicht nach Gottes Willen tut, der steht auf der falschen Seite. Göttliches Denken und menschliches Denken stehen sich gegenüber. Gott weiß das alles. Er kennt uns Menschen, deshalb hat er uns ja seinen Erlöser gesandt. Er ist nicht nur treu, er ist auch langmütig und voller Erbarmen. Er lässt uns nicht fallen und sagt, dann eben nicht, Pech gehabt. Er stellt sich auf uns ein. Er geht uns nach, aber es gibt möglicherweise Verlängerung. Nicht, weil Gott noch schnell eine kleine oder größere Strafe nachschiebt, damit wir es auch merken, damit wir noch was lernen. Auch so denken und handeln nur wir Menschen. Gott ist so nicht. Er ist souverän. Die Verwirklichung der Verheißung verschiebt sich weiter nach hinten als Folge unseres menschlichen Handelns. Oft für Jahre, für viele Jahre mit schmerzhaften Erfahrungen und Lernprozessen. Das erfährt auch Abraham. Es ist ein langer Weg des Glaubens, den er geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in der letzten Zeit öfters darüber nachgedacht, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich es wirklich hätte glauben wollen, dass Gott mich meint, dass er einen außerordentlichen Plan für mich hat, dass er mich berufen hat, noch vor Erschaffung der Welt, dass er mich wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert hat. Und die Liste dieser Verheißungen könnte man jetzt noch eine Weile fortsetzen. Was wäre geschehen, wenn ich mich entschieden hätte, ihm zu glauben? Wenn ich nicht meinen sogenannten Erfahrungen getraut hätte, nicht mich von meinen Gefühlen hätte beherrschen lassen. Eines weiß ich sicher. Ich hätte mir ein langes, dunkles Tal von Depressionen erspart und ich wäre nicht so angreifbar gewesen. Denn ich hätte einen Verbündeten an meiner Seite gehabt, den besten und treuesten und beständigsten Verbündeten, den man sich wünschen kann. Eine Tag- und Nacht-Rufbereitschaft. Aber das heute so festzustellen, ist nun auch wieder kein Grund zur Verzweiflung. Denn ob ich Gott in mein Leben einlasse und ihm erlaube, mich zu leiten oder nicht, er nimmt seine Gnade nicht von mir. In Matthäus 10,32 sagt Jesus, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Das heißt, wir als die Menschen des neuen Bundes, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, stehen unter diesem Wort. Wenn wir umkehren, unseren Fehler einsehen, unsere Eigenmächtigkeit, unseren Ungehorsam, wenn wir umkehren zu Gott, dann vergibt er uns unsere Sünden. Dann haben wir uns wieder auf ihn ausgerichtet und dann kann er wieder in unser Leben eingreifen. Dann kann er uns neu rufen, seine Verheißung erneuern, verstärken und erweitern. Das werden wir auch bei Abraham sehen. Wir sagen, Abraham sei der Vater des Glaubens und das ist er auch. Aber ganz eigentlich ist er Täter des Wortes Gottes, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, wie wir weiter sehen werden. Aber deswegen bleibt er doch Täter seines Wortes und so gelangt er auch in die Verheißung. Und nur so gelangen auch wir in unsere Bestimmung, in unsere Berufung, in unseren Segen. Im Hebräerbrief heißt es, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte, und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Hebräer 11,8. In einer anderen Übersetzung heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil erhalten sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Hier kommt der Aspekt des Gehorsams noch deutlicher zur Sprache. Wenn es heißt, er gehorchte, dann ist man noch leicht geneigt, darüber hinwegzuhören. Aber das Wort Gehorsam klingt in unseren Ohren absolut provokant. Wir haben alle unsere Erfahrungen mit Gehorsam, zum Teil auch leidvolle. Unser Volk hat aufgrund falsch verstandenen Gehorsams und der Umpolung der Werte in der Nazizeit schwere Schuld auf sich geladen. Ein gehorsames Kind ist heute kein Erziehungsziel mehr. Das selbstbestimmte Individuum, das selbstbewusst und selbstsicher alles regelt, ist in unserer heutigen Gesellschaft wünschenswert. Aber nur weil ein Begriff missbraucht wurde, ist sein Wert und seine Bedeutung als solche noch nicht automatisch schlecht. Jeder, der Kinder erzieht oder erzogen hat, weiß, dass es letztlich doch ohne Gehorsam gar nicht geht. Wenn ich alles selbst bestimmen will und muss, wenn es keine Vorgaben mehr gibt, keine Orientierung, keine Richtung, keine Hilfestellung, dann kann ein solcher Weg sehr schnell in Stress und Überforderung ausarten, sogar krank machen. Und das kann man ja heute vielfältig beobachten. Gott gibt Abraham seinen Auftrag. Und dieser verlässt sich darauf und geht im Gehorsam. Er fragt nicht, er hinterfragt nicht, er diskutiert nicht, er beratschlagt sich nicht, er tut. Gott ist für ihn offensichtlich eine verlässliche Größe. Er hat das Zutrauen, dass er diesen Schritt gehen kann. Er glaubt. In Hebräer 11,1 heißt es, Glaube ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Genau das wird von Abraham erwartet. Er zog weg, ohne zu wissen, wohin er komme. Ich kann mich noch gut erinnern an die erste Zeit, als ich lernte, bewusst mit Gott zu gehen. Ich wollte mich ja wohl auf diesen Gott einlassen, aber bitteschön, er sollte mir doch sagen, wohin es ging und was am Ende dabei rauskäme. Das war schon in der Schule so, dass ich die komplizierten Matheaufgaben nicht rechnen wollte, keine Lösungsstrategien entwickeln mochte, wenn ich nicht wusste, was rauskommen sollte. Der Sinn des praktischen Rechnens war mir immer klar, aber auf die höhere Mathematik mochte ich mich nicht einlassen. Da resonierte ich auch laut. Ich war wohl doch nicht so brav, wie ich dachte, und habe meine Ecken der Rebellion wohl gefunden. Abraham ist da anders. Anders als ich es war und wahrscheinlich die meisten von uns. Er lässt sich auf die Führung Gottes ein, wird dadurch auch verwundbar und übergibt die Kontrolle Gott. Wer tut das schon wirklich gerne? Ich habe es mehr als 50 Jahre meines Lebens, wenn überhaupt, nur halbherzig getan. Dieses Abgeben der Kontrolle war für mich im vergangenen Jahr ein großes Übungsfeld. Das sagt sich so leicht. Mein Gott, ich überlasse mich dir, ich lege alles vor dir ab. Und dann erhebt man sich, bückt sich noch einmal schnell und nimmt sein altes Marschgepäck wieder mit. Ohne fühlt man sich doch irgendwie unvollständig. Ich muss mich doch sorgen. Da ist doch, um nur ein harmloses Beispiel zu nennen, mein Wasserrohrbruch. Wie soll ich denn jetzt die Renovierung bezahlen? Wo soll das Geld denn herkommen? Es wächst doch nicht auf Bäumen. Ich muss mich doch sorgen. Ich bin doch eine gute Mutter. Gute Mütter sorgen sich immer um ihre Kinder. Ich muss mir doch Sorgen machen um meine Gesundheit. Der Arzt hat doch gesagt, achten Sie auf, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist ja normal, sagen alle. Aber was heißt normal? Ist Gott normal? Gott sei Dank nicht. Normal ist das, was alle tun. Das, was den Menschen einfällt, was sie denken. Und das haben wir ja schon betrachtet. Darum heißt es bei Jesaja im 55. Kapitel Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Abraham lässt sich im Gehorsam auf Gottes Weg ein. Er denkt seine Gedanken und die führen ihn in den Segen. Das erwartet er, das sieht er noch nicht, das glaubt er, danach handelt er. Und er tut es sofort. Er wartet nicht, bis der ganze Weg sich zeigt, bis er das Ende sieht, bis er den verheißenen Segen sehen kann. Er wartet nicht, bis alles hell erleuchtet ist. Er geht. Im Vertrauen, dass Gott ihm nach dem ersten Schritt auch den zweiten und jeden weiteren zeigen wird. Dass er treu ist und zu seiner Zusage steht. Das können wir von Abraham lernen. Das sollten wir von ihm lernen. Damit die Verheißungen Gottes in unserem Leben auch Wirklichkeit werden können. Damit auch wir die Segnungen, die Gottes Plan für uns bereithält, ernten können. Schauen wir noch einmal in das 12. Kapitel der Genesis. Abraham ist also im Land Kanaan angekommen. Er hat die Zusage Gottes gehört. Ich gebe dir dieses Land. Und hat ihm als sichtbares Zeichen einen Altar gebaut, an dem er den Namen Gottes angerufen hat. Er hat Gott dort also angebetet und ihn als rechtmäßigen Herrscher über diesem Land anerkannt, das er, Abraham, jetzt bewohnt. Dann zieht er ins Südland, ins Negeb. Als Nomade zu leben bedeutet hin und her zu ziehen, nicht sesshaft zu sein, in Zelten zu leben. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. In Hebräer 13,14 heißt es, denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige. Wir neigen dazu, uns auf Ewigkeiten einzurichten. Wir wollen Häuser bauen, zumindest Hütten, wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Wir wollen alles festhalten und festzurren. Gottes ewige Pläne sind andere. Sie brauchen keine festen Häuser. Gottes Heiliger Geist ganz sicher nicht. Der braucht die Freiheit. Es geht weiter in Genesis 12,10. Als über das Land eine Hungersnot kam, zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Ägypten lag außerhalb des verheißenen Landes und die Bibel berichtet nicht, dass Gott ihn beauftragt, dorthin zu gehen, um der Hungersnot zu entfliehen. Das ist seine eigenmächtige Entscheidung, sein höchstpersönlicher Rettungsplan. Eine aus unserer Sicht vernünftige Entscheidung, wenn es dort doch genug zum Leben gibt. Ob er nun hierhin oder dorthin zieht, so genau kommt es ja wohl nicht darauf an, mag er gedacht haben. Sein Gott will doch nicht, dass er verhungert. Was wäre dann mit der Verheißung? Er handelt also nach Gutdünken. Und sogleich fangen auch die Schwierigkeiten an. Die Bibel berichtet, als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich um deinetwillen am Leben bleibe. Diese Sarai ist zu dieser Zeit 65 Jahre alt und sie ist noch eine schöne Frau. So schön, dass Abraham fürchtet, der Pharao könne sie in seinen Harem holen. Und weil er sein Leben liebt und er ja auf jeden Fall am Leben bleiben möchte und muss, denn da gibt es ja doch die Verheißung Gottes, denkt er sich diese Lüge aus. Und Sarai macht mit. Irgendwie werden sie sich retten. Und so, wie Abraham befürchtet, kommt es auch. Das sollten wir auch nicht überlesen. Im Buch hier, 3,25, heißt es, was mich erschreckte, das kam über mich. Wovor mir bangte, das traf mich auch. Eine ähnliche Stelle gibt es im Buch der Sprichwörter. Dies ist eine sehr tiefe Weisheit, die wir nicht übersehen sollten. Sobald wir den Glauben Gottes loslassen und Angst und Zweifeln Raum geben, öffnen wir genau dem, was wir befürchten, die Tür, ebnen ihm sozusagen den Weg. Dann heißt es weiter in Genesis. Als Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da holte man die Frau in den Palast des Pharao. Das ist nun erstmal kein Nachteil für ihn. Der Pharao beschenkt ihn. Schafen und Ziegen, Rindern und Eseln, Knechten und Mägden, Eselinnen und Kamelen. Das ist schon eine gute Bezahlung. Aber der Pharao hat keine Freude an dieser Frau. Gott lässt seine Pläne nicht durchkreuzen. Niemand hat die Möglichkeit, seine Verheißung zu verhindern oder zu zerstören. Auch wenn Abraham lügt, auch wenn wir sündigen, Gott bleibt doch treu. Er steht zu seinem Wort. Es heißt weiter, als aber der Herr wegen Sarai, der Frau Abrams, den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen schlug, ließ der Pharao Abram rufen und sagte, was hast du mir angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Nun, da hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh. Dann ordnete der Pharao seinetwegen Leute ab, die ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, fortgeleiten sollte. Auch der Pharao versteht die Sprache Gottes. Er weiß, dass diese plötzlichen Plagen mit dieser Frau zusammenhängen müssen und er reagiert schnell. Abraham hat nun seine Frau zurück, er ist am Leben geblieben und der Pharao hat seinen Besitz mächtig vermehrt. Und er wird sicher geleitet. Der Pharao sorgt dafür, dass er Ägypten verlässt. Er hat wohl ein Interesse, dass dieser Mann mit seinem ganzen Haus sein Land verlässt, damit er wieder in Ruhe und frei von den Plagen dieses Gottes leben kann. Und das entspricht ja nun wieder dem Plan Gottes. Auch die, die nicht auf der Seite Gottes stehen, müssen manchmal im Heilsplan Gottes mitwirken, ohne es zu wissen oder gar zu wollen. Die Bibel berichtet weiter, von Ägypten zog Abram in den Negeb hinauf, er und seine Frau mit allem, was ihm gehörte, und mit ihm auch Lot. Abram hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Er erfährt also, dass die Verheißung des Herrn sich manifestiert. Er ist richtig reich geworden. Nicht nur er, sondern auch sein Neffe Lot erfährt die Vermehrung seiner Herden und sie stellen fest, dass das Land zu klein ist für ihre ganze Habe und so kommt es zum Streit unter den Hirten um die Weideflächen. Offensichtlich sind die Herden so zahlreich, dass sie nicht mehr verträglich neben und miteinander leben können. Diese Menge von Herden ist manifestierter Segen. Aber Abraham will keinen Streit unter Brüdern. Dies kann man gar nicht intensiv genug betrachten. Streit und noch dazu unter Brüdern ist der Segenskiller schlechthin. Streit führt aus der Liebe, also von Gott weg. Streit sieht nur noch das Ich, das Mein und nicht mehr das Du. Streit trennt, erzeugt viele böse Gedanken und setzt viele böse Worte frei. Streit gibt der Sünde Raum und damit auch dem Fluch. Das weiß Abraham, weil er mit Gott in Gemeinschaft lebt. Er macht Lot deshalb einen sehr bemerkenswerten Vorschlag. Genesis 13,9 berichtet, liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Er überlässt also dem Jüngeren, seinem Neffen, dem, den er wie einen Sohn versorgt hat, der ihm den Reichtum verdankt, den lässt er auswählen. Er nimmt sich zurück und verzichtet auf sein Recht. Jesus sagt in Matthäus 5,40, wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und dieser Neffe nimmt sich scheinbar das beste Stück. Er sieht die bewässerte, fruchtbare Jordanebene und nimmt sie für sich. Und Abraham stimmt zu. Dieses Mal pfuscht er Gott nicht ins Handwerk. Er hat sich von Lot im Frieden getrennt. Das entspricht dem ursprünglichen Plan Gottes, nämlich sein Vaterhaus und seine Verwandten zu verlassen. Er lässt ihm das fruchtbare Land, das Land um Sodom und Gomorra. Wir wissen, dass Lot nur vordergründig eine gute Wahl getroffen hat. Er hat dem Augenschein vertraut, aber nicht darauf geachtet, ob die Menschen, die dort leben, auf den Wegen Gottes gehen. Sie tun es nicht, wie wir wissen. Im Gegenteil, Gott wird diese Städte noch zu Lebzeiten Lots vernichten. Abraham bleibt auf Gottes Spur. Er vertraut ganz offensichtlich dieses Mal darauf, dass der Herr ihn auch weiterhin wunderbar versorgen wird. Denn das Land, das ihm zufällt, das war nicht so sichtbar gesegnet. Ich denke, dass er in seinem Glauben schon so gewachsen ist, dass er es sehen kann. In Matthäus 6,25 heißt es, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Das hat er schon verinnerlicht. Das hat er auch schon erfahren. Das ist in ihm Wirklichkeit geworden. Das hat sich in sein Herz eingepflanzt. Das ist Fleisch geworden, lebendig. Daraus kann er leben und entscheiden. Und er entscheidet selbstlos. Auch das ist ein wichtiger Baustein seines Glaubens, der selbstlose Glaube. Die Fähigkeit, von sich selbst wegzuschauen, von mir wegzuschauen, meine Ansichten, Meinungen, Vorstellungen und meine Bedürfnisse zurückzustellen, mich einzuordnen in den Plan Gottes. Darauf zu vertrauen, dass er schon sorgen wird, dass er auf unseren Teil achtet, weil er es verheißen hat, weil er treu ist, weil er nicht lügen kann, weil er wahrhaftig ist, weil er Gott ist. Der Glaube, der in den Segen führt, muss nicht nur ein gehorsamer, er muss auch ein selbstloser Glaube sein. Und noch ein Gedanke ist wichtig. Abraham gibt. Er gibt dem Lot, was er möchte, damit Frieden herrscht. Und Lot nimmt, was ihm einen vermeintlichen Vorteil bringt. Weil aber Abraham großherzig gibt, erhält er von Gott eine umso größere Verheißung, wie wir gleich weiter sehen werden. Lot entscheidet nach menschlichen Bedürfnissen. Er sieht das fruchtbare Land, das will er haben. Er fragt nicht nach Abraham und seinen Bedürfnissen, er fragt schon gar nicht, ob das Gottes Willen entspricht. Sicher weiß er, dass Abraham mit Gott geht, dass er aufgrund der Verheißung Gottes unterwegs ist, dass dieser auf die Stimme Gottes hört. Für Lot sind das keine Entscheidungskriterien. Er bleibt auf der menschlichen Ebene und er wird verlieren. Denn die Bewohner dieses Landes waren sehr böse, wie es die Bibel sagt, weshalb Gott dieses Land auch vernichten wird und Lot muss es verlassen und alles zurücklassen und sein ganzer Besitz wird vernichtet. Hier leuchtet ein göttliches Prinzip auf. Wer gibt, wird bekommen. Wer nimmt, wird es verlieren. Lukas 6,38 heißt es, gebt, dann wird euch gegeben werden, in reichem, vollen, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Und in Markus 4,24 heißt es, nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Und Jesus wird später sogar sagen in Matthäus 6,16,25, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Abraham weiß offensichtlich um dieses göttliche Prinzip oder besser gesagt, dieses göttliche Gesetz. Der Weg mit Gott bewirkt, dass er immer mehr die Gedanken Gottes kennenlernt, nach seinem Willen fragt und danach handelt.